Im Anschluss an unsere Sendung Irina Wittmer im Gespräch liest die Schriftstellerin heute aus ihrem Roman Linda Haselwander, der 2005 im Rhein-Mosel-Verlag erschienen ist. Der Roman kann auch unter dem Titel Hörbuch Linda Haselwander, gelesen von Bettina Schubert, beim Verlag Radio Europa bestellt werden. Doch hören Sie nun die Autorin selbst.
Ich hatte mir vorgestellt, bei einem Konzert sei Notre Dame bis auf den letzten Platz besetzt. Tatsächlich fand sich nur eine kleine Gemeinde ein, was der Veranstaltung etwas Beschauliches, Privates gab. Wir setzten uns im Mittelgang auf Stühle ganz außen hin und weil die Seitenschiffe leer blieben, konnte ich während des Konzertes aufstehen und dort ein wenig umhergehen, ohne jemanden zu stören. Ohnehin ging es lebhaft zu. Ein Baby stieß von Beginn an Schreie aus und ließ sich bis zum Schluss kaum beruhigen. Und schon nach dem zweiten Stück, das der Organist spielte, verließen etliche Zuhörerinnen und Zuhörer raschelnd und klappernd diesen Ort, wo man ihnen statt Charpentier und Bach vorzutragen zeitgenössische Musik zumutete. Mir wurde ganz irre davon. Das erste Stück klang wie von einer gigantischen Drehorgel gespielt, Puppen tanzten und Mäuse sprangen, bis sie das Wummen der Bässe vertrieb. Dann heulte die Orgel wie ein Spottwagen auf, sie kreischte und schrie, wir fuhren Achterbahn in Notre Dame. Im Seitenschiff, wo ich mich hinter eine Säule gestellt hatte, klangen die Töne differenzierter als dort, wo sie direkt aus den Pfeifen herabfielen, meinte ich. Malte war auf seinem Stuhl sitzen geblieben, er hatte die Augen geschlossen und ich dachte, dass er einmal ein sehr schöner alter Mann sein würde. Immer werde ich sein Bild in meinem Herzen tragen. Während des Konzertes wurde das Licht, das durch die Fenster hereinkam, matter. Ich wünschte die Kirche einmal ohne künstliche Beleuchtung, nur im Licht der bunten Fenster und im Schein der Votivkerzen erleben zu dürfen. Nach dem letzten Stück, Gott sei Dank erst dann, wurde geklatscht und der junge Organist zeigte sich auf der Empore. Bereitwillig gab er noch zwei Zugaben und ich dachte einmal wieder, dass Musik doch jede andere Kunst überragt. Alles, was ich bisher geschrieben habe, ist aus Musik entstanden und mit Musik verwoben. Auch Malte war von dem Spiel beeindruckt, gerne hätte er die Orgel von nah gesehen. Er sagte, es ist eine Cavaillé-Colle mit über 100 Registern und 8500 Pfeifen. Die ist nicht einfach zu spielen. Als wir auf den Vorplatz hinauskamen, war es zuerst blendend hell. Die Porträtmaler arbeiteten geduldig und wir sahen ihnen lange zu. Malte wollte, dass ich mich für ihn zeichnen lasse, aber mir wäre es widerlich gewesen, so lange reglos ausgestellt dazusitzen. Wir gingen zur Seine hinunter, wo viele junge Leute saßen. Ein Afrikaner bearbeitete hingebungsvoll eine Trommel. An der Bar in einem der Hausboote kauften wir eine Flasche Rotwein und belegte Baguettes. Der Juniabend war zu schön, um drinnen zu bleiben. Wir setzten uns am Ufer auf eine Bank. Während des Essens erzählte Malte von Liobar und ihrem schwierigen Verhältnis zu Alexander. Sie will, sagte er, alles fressen, was sie liebt. Ihr ist es auch unmöglich zu akzeptieren, dass Alexander schwul ist und mit seinem Freund zusammenlebt. Ich sagte, ich habe immer gedacht, das würde ich jedem Mann gleich anmerken, wenn er nicht auf Frauen steht. Während wir aßen und tranken, verlosch der Tag allmählich und ein kühler Wind kam auf, so dass ich fror und meine Regenjacke aus dem Rucksack holte und anzog. Noch immer fuhr ein mit Touristen beladenes Schiff nach dem anderen vorbei. Die meisten hatten Glasdächer und, als wären sie Polizeisuchboote, eine ganze Batterie von Scheinwerfern, mit denen sie im Vorbeigleiten das Ufer und somit auch uns anstrahlten. Auf einmal fragte Malte unvermittelt: »Warum hast du mir auf meinen Brief nicht geschrieben, Linda? Ich warte noch immer auf eine Antwort.« Ich packte die Rotweinflasche ein, die wir fast ausgetrunken hatten, und stopfte auch die Servietten weg. »Dieser Brief«, sagte ich böse und stand auf, »ist eine Anmaßung, eine Unverschämtheit, Malte, die mich so geärgert hat wie selten etwas. Dein Egoismus ist mir ganz und gar widerlich. Hättest du mir diesen Brief auch dann geschrieben, wenn dein Leben glücklich und erfüllt gewesen wäre?« Ich zitterte und konnte ihn nicht mehr ansehen. Er sagte: »Verzeih mir.« Wir gingen dann nebeneinander her. Das konnten wir noch immer. So stundenlang schweigend nebeneinander hergehen. Malte sah müde und traurig aus. Ich dachte, dass ich diese seit langem tote Liebe zu ihm wie einen Wackerstein mit mir herumtrage und dass ich nur deshalb wütend bin, weil ich sie weder loswerden noch wieder lebendig machen kann. Als wir vor seinem Hotel ankamen, ging ich mit hinein, denn ich hätte es jetzt nicht über mich, ihn allein zu lassen. Wir mieden unsere Blicke. Im Zimmer schaltete Malte das hässliche Deckenlicht an und öffnete die Tür zum Balkon. Ich sah, dass er an seiner Komposition weitergearbeitet hatte. Als ich sagte: »Bitte, lass mich noch einmal bei dir bleiben«, nickte er nur. Um draußen zu liegen, war es zu kühl geworden, wahrscheinlich würde es sogar regnen. Ich zog nur die Schuhe aus. Obwohl das Bett schmal war, berührten wir uns nicht. Malte sagte: »Warum, warum bist du mir nie einen Schritt entgegengegangen?« Und ich antwortete: »Es wäre kein Entgegengehen, sondern ein Nachlaufen gewesen. Und dazu war ich zu stolz.« Ein paar Stunden lang musste ich geschlafen haben, denn als ich mich wieder besann, war es hell. Regen trommelte auf das Dach und durch die geöffnete Balkontür kam kalte Luft. Malte schlief an die Wand gedreht. Ich dachte, da man in seinen Träumen offenbar ganz bewusst lügen kann, sind die Bilder, die sie zeigen, nicht zufällig. Und es muss so sein, dass sie oft auch die Wahrheit sagen. Lange sah ich Malte an. Als er es bemerkte und die Augen aufschlug, stand ich auf und deckte ihn besser zu. Er bewegte sich nicht, während ich die Schuhe anzog. An der Rezeption ließ ich mir ein Taxi rufen. In meiner Wohnung nahm ich ein Bad und versuchte danach ein wenig zu schlafen. Unser Zusammensein war ein Kampf, aber ich konnte Malte nicht verlieren sehen. Ich würde, was ich hier angefangen hatte, auf heitere und unverbindliche Weise beenden. Mir fiel das Lokal ein, in dem Hemingway oft zu Gast gewesen war. Malte hatte zumindest früher gerne Hemingway gelesen. Im Reiseführer fand ich die Adresse. Der Boulevard du Montparnasse war nicht weit von Maltes Hotel entfernt. Am Telefon bestellte ich für den Abend einen Tisch. Dann rief ich bei Malte an. Als er sich nicht meldete, hinterließ ich ihm an der Rezeption die Nachricht, dass ich um 19 Uhr an der Closerie de Lilas auf ihn wartete. Ich hoffte sehr, dass man nicht vergessen würde, es ihm auszurichten. Dann zog ich den Stecker meines Telefons heraus, denn ich wollte auf keinen Fall mit Franz sprechen, der bestimmt versuchte, mich zu erreichen. So wie ich mich fühlte, hätte ich ihm alles erzählt. Ich schrieb ein paar Ansichtskarten und in mein Notizbuch Bemerkungen zu dem Orgelkonzert. Leider hatte Malte das Programm bei sich, so dass ich nichts nachlesen konnte. Schließlich legte ich mich auf das Bett und wartete, dass es Zeit zum Gehen wurde. Mein Rätsel konnte ich durch den wirklichen Malte nicht lösen. Ich zog dann das neue Kleid an und auch das Jackett, denn die Luft war kühl geblieben, obwohl es nicht mehr regnete. An der Bastille nahm ich ein Taxi. Malte stand da und unterhielt sich mit einem der Bediensteten, die die Wagen der Gäste der Closerie zum Parken fahren und wieder abholen mussten. Ernst sagte er: »Ich danke dir, dass ich diesen Abend mit dir verbringen darf«, und er gab mir die Hand wie einer Fremden. Leider war der Tisch, den man uns reserviert hatte, draußen, wo es mir zu kalt zum Sitzen war. Der Maître schlug uns vor, an der Bar zu warten, bis einer der Innentische frei würde. Wir gingen hinein. Zwischen dem vorderen Teil des Restaurants und dem hinteren der Bar stand ein kleiner Flügel, an dem sich ein dicker Pianist mühte, der wie ein Russe aussah. Niemand schien ihn zu beachten, durch die vielen Leute, die sich unterhielten, und das Geschirrgeklappere war er kaum zu hören. Die Bar war mit roten Lampen und Spiegeln ausgestattet, wie ich mir das vorgestellt hatte. Auf einem der Barhocker saß ein Mann, der eine getupfte Fliege und einen Strohhut zu seinem Anzug trug. Er machte den Eindruck, als gehöre er längst zu dem Betrieb. Er winkte uns zu sich. Wir bestellten Chablis und kleine Häppchen als Vorspeise. Da ich nicht einmal gefrühstückt hatte, machte mich der Alkohol gleich benommen. Wir lachten ziemlich albern wegen des Pianisten, der sich immer wieder verspielte. Auch der andere Mann lachte mit, anscheinend verstand er uns. Glücklicherweise konnte uns der Pianist nicht sehen, denn auf den Flügel hatte man ein hohes Arrangement aus Rosen und weißen Lilien gestellt. Hier also haben schon viele Berühmtheiten ihre Abende verbracht. In dem Spiegelregal zwischen den Gläsern standen zwei Bilderrahmen mit Fotos, aber ich konnte niemanden erkennen, und der Barmann, der auch die Cocktails für die Gäste im Restaurant mixte, hatte kaum Zeit für ein Gespräch. Malte sagte: »Zuweilen lese ich noch immer gerne Hemingway, Abenteuer«, und hatte Arbeit, unbedingte Freundschaft, Liebe, Rausch. Er lässt mich all das erleben, wozu ich selbst nicht fähig bin. Als der Pianist zu spielen aufhörte und hinausging, um eine Pause zu machen, setzte sich Malte an den Flügel. Bevor er zu spielen begann, schob er die Blumen etwas beiseite, sodass wir uns sehen konnten. Ich winkte ihm mit 100 Francs zu, denn auf dem Flügel stand ein mit Trinkgeldern schon gut gefülltes Körbchen. Aber auch der ziemlich betrunkene Nachbar wollte mittun und zückte seinen Geldbeutel. Eine Zeit lang spielte Malte Melodien aus Musicals. Ein paar Leute an ihren Tischen drehten sich nach ihm um. Als der dicke Pianist zurückkam, winkte er gemütlich und ließ sich in einen der ledernen Sessel fallen. Nachdem Malte eine Weile innegehalten hatte, wie um sich zu besinnen, begann er ein Stück, das ich von früher kannte. Zuerst hielt ich es für eine Nocturne von Chopin. Es war eine leise, wehmütige Melodie, die mir tief ins Herz drang. Und als wollte er sich nicht davon lösen, spielte er es ein zweites Mal, dabei sah er ruhig zu mir her. Nachdem er aufgestanden war, applaudierten einige Leute und der dicke Pianist umarmte ihn herzlich, bevor er sich selber wieder ans Werk machte. Inzwischen war ein Tisch für uns frei geworden, aber wir konnten beide nicht viel essen. Ich war froh, als wir aufbrachen. Das Stück, das er gespielt hatte, wiederholte sich dauernd in meinem Kopf, und was mir dazu einfiel, machte mich böse und kalt. Wir gingen einen dunklen Boulevard entlang, vorbei am Jardin du Luxembourg, Richtung Seine. Am liebsten hätte ich gehabt, dass er zu seinem Hotel geht und ich mir ein Taxi nehmen. Ich wollte nur noch fort. Er fragte, ob ich das Stück erkannt habe. Es ist Liszt, sagte er, eine Consolation, eines seiner Trostlieder, Perdendo si. Ich sagte, ich erinnere mich, du hast im Schulhaus gespielt. Mit meinem blödsinnigen Gedächtnis vergesse ich ja nichts, sich verlierend. Als ich es zum ersten Mal hörte, Malte, hielt ich es für eine Fantasie von dir selbst. Aber das, Malte, war heute nicht das passende Geburtstagsständchen für mich. Plötzlich tat er mir leid. Hatte seine Stimme schon früher so etwas Gepresstes gehabt? Hier in Paris fiel mir das dauernd auf. Wir gingen über eine der Brücken und auf die Insel, wo noch viele Touristen in den Lokalen saßen oder herumspazierten. Mein einziges Gefühl war, dass mir die Füße wehtaten von dieser vielen Lauferei. Aber hätte ich gesagt, ich nehme die Metro oder ein Taxi, dann hätte ich ja ein Gespräch beginnen müssen. Paris ist eine sehr große Stadt. Bis zur Bastille dauerte es fast 2 Stunden und ich fühlte mich völlig erschöpft. In der Rue de Lappe war das übliche Gedränge und Gelärme. Vor einer der Bars stand eine bedrohliche Menge von Polizisten und Polizistinnen mit Schlagstöcken. Schon an der Straßenecke begann ich, in der Handtasche nach dem Schlüssel zu kramen. Vor dem Haus gab ich Malte die Hand und dann etwas wie ein aufmunterndes Küsschen auf die Wange. Um seine Lippen zuckte es. Ich sagte, du wirst dein Glück schon noch machen, Malte. Da bin ich ganz sicher. Dann schloss ich schnell die Glastür auf und ging in den Flur. Gerade kam der Aufzug. Ich drehte mich nicht mehr nach Malte um. Mir war es nie darum gegangen, ihn weinen zu sehen. Erleichtert packte ich meine Sachen zusammen. Später lag ich gebadet und ganz ruhig im Bett. Franz rief an und beglückwünschte mich zum Geburtstag. Schon vor 2 Stunden hatte er versucht, mich zu erreichen. Er war froh darüber, dass ich abreisen wollte. Ich sagte, ich danke dir von Herzen, Franz, und ich bin stolz darauf, mit dir verheiratet zu sein. Frühmorgens steckte ich den Wohnungsschlüssel und eine erklärende Karte in den Briefkasten der Nachbarin. Im Taxi fuhr ich zum Charles de Gaulle. Ich dachte, dass es doch eine schöne Gewohnheit meines Gehirns ist, alles Gesagte auf seine Tauglichkeit als Hörspiel zu überprüfen. So wird, was war, unwirklicher. Es wirkt dann in meinem Gemüt, sondern nur noch im Verstand. Nach einigem Hin und Her an den Schaltern bekam ich einen Platz in einer Maschine der Air France. Bis zum Abflug war noch genug Zeit, um gut zu frühstücken. Danach kaufte ich für Rebecca und für David ein paar Sachen zum Anziehen. Franz musste sich mit mir und der Kippa begnügen. Mein Platz im Flugzeug war am Fenster. Ich fühlte mich leicht und wohl. Ein neues Lebensjahr begann. Während ich durch die festliche Himmelslandschaft glitt, notierte ich einige Worte. Mit diesen Worten, dachte ich, werde ich den letzten Satz des Romans schreiben.
Irina Wittmer, liebe Frau Wittmer, mit dieser Lesung haben Sie uns ein ganz großes Geschenk gemacht, denn wie wir ja nun gemerkt haben, es passt wunderbar zu dem, was wir vorher angeschnitten haben. Die Musik ist in der Tat in dieser Passage doch auch ein Partner für Sie gewesen. Und Helmut und ich, wir möchten Ihnen wirklich für diesen wunderschönen Beitrag danken. Wir wünschen Ihnen schöne Tage hier noch in Ottawa. So, herzlichen Dank und
ich bedanke mich. Ich bin sehr gerne hier.
Sehr schön. Dann auf Wiederschauen.
Auf Wiederhören.